Wir hören auf die Worte Jesu aus Lukas Kapitel 6, die Verse 20 bis 26. Lukas 6, 20 bis 26. Und er erhob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach: Glückselig, ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Wir schreiben das Jahr 1786. Makarios ist ein 14-jähriger Junge, der mit seiner Familie und seinem Stamm in einem kleinen Dorf im Gebiet der heutigen Elfenbeinküste lebt. Er ist gerade damit beschäftigt, die Ernte zu reinigen. Plötzlich hört er Schreie. Als er hinrennt, um zu schauen, was los ist, sieht er das Befürchtete. Krieger eines befeindeten Stammes stürmen ihr Dorf. Es gibt kein Entrinnen. Wer sich wehrt oder zu fliehen versucht, wird gnadenlos getötet. Alle jungen und kräftigen Menschen werden gefangen genommen und mitgenommen. Darunter auch Makarios. Man hatte schon von einem ähnlichen Schicksal bei anderen Dörfern und anderen Stämmen gehört. Und Makarios hatte immer gehofft, dass sie verschont bleiben würden. Aber diesmal war das Übel über sie hereingebrochen. Nach einem langen Fußmarsch kommen die Gefangenen an eine Meeresküste. Makarios sieht viele unbekannte Menschen, darunter zahlreiche weitere Gefangene. Diese werden wie Tiere auf große Schiffe getrieben und dort wie billige Ladung zusammengepfercht. Makarios hat seine Freunde aus den Augen verloren. Er hält verzweifelt Ausschau nach ihnen und kann keinen einzigen finden. Angst, Traurigkeit und Wut überrollen ihn. Nach einer mehrwöchigen Schifffahrt, bei der die Gefangenen pro Tag ein paar Bissen trockenes Brot und Wasser bekamen, gelangt das Schiff wieder an Land. Die Gefangenen werden auf einen großen freien Platz gebracht und dort scharenweise als Sklaven versteigert. Makarios kommt mit 9 anderen Jungen unter die Aufsicht bewaffneter Männer. Nach einem mehrstündigen Marsch gelangen sie an einen großen Hof inmitten riesiger Felder. Überall sieht Makarios Schwarze, die verschiedene Arbeiten verrichten. Aber seine Bekannten hat er kein einziges Mal mehr gesehen. Früh am nächsten Morgen muss Makarios mit vielen anderen auf ein Baumwollfeld, um die Ernte einzusammeln. Am Boden zerstört, von der Angst vor den Peitschenhieben der Aufseher getrieben, verrichtet er seine Arbeit. Er versucht, so gut wie möglich diese Arbeit zu machen, die er noch nie früher getan hat. Er hat Angst, einen Fehler zu machen und deshalb nochmals bestraft zu werden. Während er schweigend, in Trauer versunken, die Baumwolle pflückt, fangen die anderen Sklaven plötzlich an zu singen. I've got peace like a river, I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Kennt ihr das Lied? In Deutsch wäre das etwa, ich habe Frieden im Herzen. Ich habe Frieden im Herzen wie ein Strom. Überrascht blickt Makarios auf, sieht direkt in das lächelnde Gesicht eines anderen Sklaven. Der ist vielleicht 30 Jahre älter als er. Er nimmt all seinen Mut zusammen und stammelt: Was singt ihr da? Zu seinem Erstaunen versteht der ältere Sklave seine Sprache und er übersetzt ihm das Lied. Während die beiden nun ununterbrochen ihre Arbeit fortführen, entwickelt sich ein Gespräch. Der ältere Sklave, der John heißt, erzählt von der Hoffnung, die Jesus Christus in sein Leben gebracht hat. Jesus habe den Preis für seine Sünde bezahlt. Er habe ihn von aller Schuld befreit. Und obwohl das Leben als Sklave schwer sei, manchmal sogar schrecklich, gebe Jesus ihm jeden Tag neuen Mut. Denn nach seinem Tod werde Jesus ihn im Himmel in seine Herrlichkeit aufnehmen. Diese wunderbare Hoffnung gebe ihm jeden Tag neue Kraft. Sie erfülle sein Herz mit Freude, obwohl er in miserablen Umständen lebte. Als Makarios das hört, leuchtet ein neuer Hoffnungsschimmer in ihm auf. Da fragt John ihn: Wie heißt du eigentlich? Er antwortet: Makarios. Was? Entgegnet John: Weißt du, was der Name bedeutet? Nein, sagt Makarios. Begeistert erzählt John nun, wie er vor einigen Tagen einen Prediger gehört hat. Und der hat gerade von Jesu Worten geredet. Er hat gesagt: Makarioi, glückselig ihr Armen, denn ihr werdet das Reich Gottes erhalten. Makarioi, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Makarioi, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Euer Lohn ist groß im Himmel. An jenem Tag fand Makarios zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Mitten in einer trostlosen Situation wurde sein Herz mit Freude, mit Hoffnung und mit Zufriedenheit erfüllt. Und am nächsten Tag, bei der mühsamen Arbeit, stimmte er von Herzen in das Lied ein: I've got peace like a river. Vermutlich habt ihr bereits festgestellt, dass die Person des Makarios als solche vermutlich nie existiert hat. Es ist eine erfundene Geschichte. Sie basiert aber auf Umständen, die auf wahre Begebenheiten gründen. Die Sklaverei war und ist eines dieser Phänomene, die eine schreckliche Seite der gottlosen menschlichen Seele aufzeigt. Es ist überliefert, dass viele geistlichen Lieder, die wir heute als Negro Spirituals kennen, von den Sklaven dort auf den Plantagen stammen. Von diesen Leuten, die so schwer geplagt waren. Und das Lied I've Got Peace Like a River ist eines von ihnen. In diesem Kontext gesehen veranschaulicht es wunderbar, was Jesus wahrscheinlich mit dem Begriff Makarios sagen wollte. Das Wort ist nicht so leicht zu übersetzen und vor solchen Schwierigkeiten stehen Bibelübersetzer immer wieder. Manche deutschen Bibeln nennen es glückselig, andere selig. Heutzutage werden diese zwei Worte aber von vielen Menschen nicht mehr richtig verstanden, was sie wirklich bedeuten. Es gibt Bibeln, die übersetzen es mit glücklich. Dabei ist Makarios viel mehr und viel breiter als einfach glücklich zu sein. Wie hätte Makarios denn in der Sklaverei glücklich werden können? Zumindest nach dem geläufigen Verständnis von glücklich sein. Makarios ist Singular und die Pluralform ist Makarioi, nur zur Klärung. Es kann übersetzt werden als glückselig oder auch völlige Zufriedenheit besitzend. Im Neuen Testament bezeichnet es den von Gott gesegneten und endgültig in seine Gemeinschaft aufgenommenen Menschen. Daher zeigt es den Zustand des Gläubigen in Christus an. Durch die Erlösung in Christus wird dieser Mensch vom Heiligen Geist erfüllt und trägt den neuen göttlichen Menschen in sich. Gott hat ihn in seine Gemeinschaft aufgenommen. Deshalb ist er glücklich und zufriedengestellt. Das ist wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen. Makarios ist also jemand, den Gott nicht durch günstige Umstände glücklich gemacht hat, sondern auf Zeit und Ewigkeit stellt er ihn zufrieden, weil er in Christus sein Glück gefunden hat. Dort ist sein Friede, seine Erlösung gegründet. Makarios zu sein bedeutet, zum Reich Gottes zu gehören. Man ist zwar noch in der Welt, aber man ist nicht mehr von der Welt abhängig. Die äußeren Umstände bestimmen nicht mehr über mein Leben. Man ist allein von Gott abhängig, der schon jetzt und später einmal endgültig allen Mangel ausfüllen wird. Wenn wir das unter glückselig verstehen, haben wir vermutlich begriffen, was Jesus mit diesen Worten sagen wollte. Eine Sache möchte ich aber noch klären. Diese Zufriedenheit in Gott, diese Glückseligkeit, schließt das Klagen nicht aus. So etwa nach dem Motto, du bist gläubig, du darfst nie traurig oder bedrückt sein. Oder du darfst über dein Leid nicht klagen, du bist doch ein Christ. Dieses stünde im deutlichen Widerspruch zu der Geschichte Hiobs und auch zu den Klagepsalmen. Der springende Punkt ist also, in allen Situationen in der Abhängigkeit von Gott zu leben und an dieser Hoffnung festzuhalten. Und jetzt, wo wir wissen, was Jesus mit glückselig meint, schauen wir einmal genau hin, wen Jesus glückselig nennt und warum. Er sagt, glückselig seid ihr Armen, die ihr jetzt hungert, die ihr jetzt weint oder die ihr jetzt um Christi willen verfolgt werden. Euer Lohn ist groß im Himmel. Jesus spricht hier von vier Formen der Gewalt. Vier Formen von Leid. Dabei kann der Ursprung des Leides entweder in der Sünde des Menschen liegen oder sie kann auch eine natürliche Ursache haben. Armut, Hunger oder Trauer können durch menschliche Sünde verursacht werden. Das ist klar. Zum Beispiel durch Korruption oder durch Ausbeutung. Sie können aber auch eine Folge von Naturkatastrophen sein oder von Krankheit. Bei der Verfolgung um Christi willen ist es aber eindeutig, dass dieses Übel in der Sünde der Menschen gründet. Es ist aber interessant, dass Jesus in keinem dieser vier Fälle je nach Ursache unterscheidet. Leid ist halt Leid und ist schmerzhaft. Ist der Zustand des Leidtragens der Grund, warum Jesus diese Menschen glücklich preist? Meines Erachtens nicht. Der Grund für diese Ehrung liegt vielmehr in dem Begriff der Glückseligkeit selbst. Die Makarioi sind ja diejenigen, die sich in Gott freuen, die sich an der Gemeinschaft mit ihm erfreuen. Und als solche weisen sie sich dann auch aus, wenn sie Leid tragen. Sie sind und bleiben diese, die sich in Gott freuen. Ist dieser Gedanke nachvollziehbar? Ich formuliere es noch einmal etwas anders. Es wäre so, als wenn Jesus sagt, ihr Glückseligen seid nicht glücklich zu preisen, weil ihr Leid ertragt, sondern weil ihr eure ganze Hoffnung in Gott setzt. Weil ihr euch an ihm erfreut, weil ihr zu seinem Reich gehört. Und als solche haltet ihr an dieser Hoffnung fest, auch wenn es schwer wird. Deshalb habt ihr einen großen Lohn im Himmel. Aber wohl bemerkt, im Himmel. Es ist kein Versprechen, hier auf Erden belohnt zu werden. Das Warten auf die Belohnung kann manchmal lang werden. Es kann manchmal richtig hart werden. Und an diesem Punkt haben wir ein Problem. Unsere Kultur des Wohlstands unterstützt uns nicht dabei, das Warten oder gar das Verzichten einzuüben. Ein paar simple Beispiele sollen das verdeutlichen. Die Kommunikation. Als ich meine Familie vor etwa 30 Jahren zum Studium meines Vaters in Kanada befand, wenn sie dann einen Brief an ihre Angehörigen in Paraguay schrieben, konnte das Wochen dauern, bis der ankam. Und wenn sie dann auf einen Antwortbrief warteten, dann warteten sie. Dann warteten sie. Wochen und Wochen. Es konnte lange dauern. Heute haben wir WhatsApp, wir haben Skype, wir haben andere technische Mittel. Und so vieles können wir praktisch gleichzeitig teilen. Warten? Überflüssig. Ein anderes Beispiel, beim Einkaufen. Wenn der Händler in meiner Nähe mein gewünschtes Produkt gerade nicht hat, kein Problem. Ich kann online bei irgendeinem Händler dieses Produkt bestellen und es sogar ins Haus liefern lassen. Ich brauche gar nicht warten, bis es erst von diesem Händler wieder bestellt wurde oder gar neu hergestellt wurde. Warum müssen wir warten? Nicht nötig. Oder wenn ich Orangen essen möchte, ich muss mir keine Gedanken machen, ob es jetzt die Saison der Zitrusfrüchte ist oder nicht. Im Migros sind sie zu haben. Ob Winter, ob Sommer, sie sind da. Warum verzichten? Das scheinen relativ belanglose Beispiele zu sein. Aber das Phänomen reicht viel weiter. Denken wir beispielsweise an die sexuelle Befriedigung. Sex kann heute jeder haben, wann immer er will. Wenn gerade kein williger Partner oder keine Partnerin da ist, steht jedem zu jeder Zeit via Internet die Pornografie zur Verfügung. Warum verzichten? Warum warten, zum Beispiel bis man geheiratet hat? In diesem Bereich führt das nicht warten können oder nicht verzichten können zu langfristigen und zerstörerischen Folgen. Wenn uns nun das Verzichten oder Warten schon von Natur aus schwerfällt, dann unterstützt uns unsere Kultur nicht dabei, dieses zu lernen. Im Gegenteil, sie fördert die Mentalität, ich möchte es jetzt und ich kann es sofort haben. Was sagt Jesus? Euer Lohn wird groß sein im Himmel. Das kann dann auch bedeuten, auf die Zeit im Himmel warten zu müssen, bis der Lohn kommt. Sind wir bereit, schwierige Umstände, Ungerechtigkeiten zu ertragen, vielleicht sogar lebenslang? Oder sind wir nicht in der Lage, diese Spannung auszuhalten, sodass wir irgendwann unsere Hoffnung in Gott über Bord werfen? Ich verstehe Jesu Seligpreisung demnach etwa so. Glückselig seid ihr, die ihr eure ganze Hoffnung und Zuversicht in Gott setzt und trotz Armut, Hunger, Trauer oder Ungerechtigkeit daran festhaltet. Denn euer Lohn ist groß im Himmel. Schauen wir uns nun die Weherufe etwas näher an. Über wen spricht Jesus sein Urteil aus? Er sagt, wehe euch Reichen, die ihr satt seid, die ihr jetzt lacht, oder wenn die Menschen gut von euch reden. Erneut stellt sich die Frage, ob es der Zustand des Wohlergehens ist, der den Fluch mit sich bringt. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Dazu will ich ein paar Gründe aufführen. Erstes Argument. Es gibt sehr gottesfürchtige und gleichzeitig sehr reiche Menschen in der Bibel. Denken wir zum Beispiel an Abraham oder Hiob oder Salomo, zumindest am Anfang seiner Regierungszeit. Ihr Reichtum war sogar ein ausdrückliches Zeichen von Gottes Segen. Auch im Neuen Testament begegnen wir reichen Leuten. Denken wir an die Purpurhändlerin Lydia oder an Philemon, in dessen Haus sich eine Gemeinde versammelte. Zweites Argument. Lachen oder sich freuen kann in der Bibel ebenfalls in einem sehr positiven Licht gefunden werden. So bedeutet der Name einem der Erzväter, nämlich Isaak, er wird lachen. Und als dieser lang ersehnte Sohn geboren wurde, sprach seine Mutter Sarah, Gott hat mir ein Lachen zubereitet. Wer es hören wird, wird mir zulachen. 1. Mose 21, 6. Auch im Neuen Testament begegnen wir Freude an unterschiedlichen Stellen. Als ein Beispiel möchte ich hier nur die Freude als Frucht des Geistes aus Galater 5 erwähnen. Drittes Argument. Ähnlich verhält es sich mit dem guten Ansehen bei den Menschen. Vielleicht ist das erstaunlich. Aber auch davon gibt die Bibel sehr positive Zeugnisse. So sollen die Männer, die als Diakone eingesetzt werden, einen guten Ruf haben. Apostelgeschichte 6,3 oder ähnlich auch in 1. Timotheus 3, Vers 7. Sowohl Hananias, der für den erblindeten Paulus betete, als auch Timotheus, Paulus enger Freund und Mitarbeiter, werden in der Bibel als gottesfürchtige Männer bezeichnet, die einen guten Ruf hatten. Diese Beispiele zeigen uns, dass Jesu Absicht wohl nicht gewesen sein kann, den Zustand des Wohlergehens an sich zu verurteilen. Was hat er dann vermitteln wollen? Der Schlüssel liegt meines Erachtens in dem richtigen Verständnis von Makarios. Wir hatten ja gesehen, der Glückselige ist glücklich, weil er in Gott ruht, weil Gott ihn von seiner Schuld erlöst hat. Er setzt seine ganze Hoffnung und seine ganze Zuversicht in Gott. Wenn Jesus nun mit den Weherufen das Gegenstück dazu bezeichnet, dann muss das wohl bedeuten: Wehe euch, die ihr eure Hoffnung setzt auf Reichtum, auf Spaß und Vergnügen oder auf gutes Ansehen. Wenn diese Auslegung richtig ist, dann stellt der heutige Text folgende Frage an dich und an mich. Worauf setzt du deine Hoffnung? Oder anders gefragt, woran hängst du dein Herz? Das ist eine herausfordernde Frage. Vielleicht können folgende Impulse hilfreich sein, um sich selbst zu prüfen. Wir können uns fragen, was sind meine Träume? Wo investiere ich meine Gedanken, meine Zeit und mein Geld? Welche Dinge bereiten mir die meisten Sorgen? Oder was regt mich am stärksten auf? Es lohnt sich, diese Fragen an sich heranzulassen und mal eine geistliche Bestandsaufnahme in seinem Leben zu machen. Denn egal wie unsere Umstände aussehen, wir dürfen zu den Glückseligen gehören, wenn wir uns von Gottes Gnade erfüllen und leiten lassen. Die Spannung zwischen dem Glückselig einerseits und dem Leid andererseits führt uns zum letzten Punkt, dem wir uns heute zuwenden. Warum gibt es so viel Armut, Hunger, Leid und Ungerechtigkeit in dieser Welt, wenn der allmächtige Gott doch ein Gott der Liebe ist? Warum müssen einige viel mehr leiden als andere? Das sind schwierige Fragen. Die Warum-Frage lässt sich nur teilweise oder vielleicht auch gar nicht beantworten. Wir haben schon einmal kurz darüber nachgedacht, dass Leid auf zwei unterschiedliche Ursprünge zurückgeführt werden kann: menschliche Sünde oder auch unbeeinflussbare Naturvorgänge. Wenn ein Unheil nun auf Sünde irgendeines Menschen zurückgeführt werden kann, dann wissen wir, warum es dieses Leid gibt. Aber immer noch bleibt die Frage, warum hat Gott diese sündige Tat zugelassen? Das natürliche Böse lässt sich nicht besser erklären. Man kann hier auf Bibelstellen verweisen, wie zum Beispiel Römer 8. Dort schreibt Paulus in den Versen 20 und 21, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit oder der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit oder von der Knechtschaft des Verderbens freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wir reden also zu Recht von einer unterworfenen, von einer gefallenen Schöpfung, die durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber das zu wissen, löst unsere Schwierigkeit nicht. Spätestens, wenn man selbst hart betroffen ist, fragt man sich, warum hat Gott diese Krankheit oder die Tragödie nicht verhindert? Wir denken vielleicht, Gott müsste in seiner Liebe und in seiner Allmacht das Leid überwinden, indem er es aufhebt. Gottes Antwort auf Leid sieht allerdings ganz anders aus. Vielleicht überraschend, immer wieder. Er steigt in das Leid hinein. In Jesus Christus wurde Gott Mensch und hat gelitten bis zum Tod. Sein Schrei am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bezeugt wohl den Höhepunkt seines Leidens. Ist euch übrigens mal aufgefallen, dass diese Warum-Frage Jesu nicht hörbar beantwortet wurde? Wie gut, dass die Geschichte hier nicht endet. Am dritten Tag wurde Jesus aus dem Tod auferweckt. Er überwand den Tod, indem er hindurchging. Er nahm das Leid auf sich, trug es und wurde danach von Gott auferweckt. Jetzt ist er im Himmel und bereitet dort für jeden seiner Nachfolger einen Platz vor. So sagt Paulus ebenfalls in Römer 8, Vers 18: Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist unsere Hoffnung. Und Jesus hat uns nicht allein gelassen. Er sandte seinen Heiligen Geist, der jeden Tag, jeden Moment bei uns ist. Selbst in unserer dunkelsten Stunde werden wir nicht von Gott verlassen sein, wie es Jesus am Kreuz war. Das ist unser Trost. Der Heidelberger Katechismus fasst diese entscheidende Wahrheit mit folgenden Worten zusammen: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele, beides im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines treuen Heilandes Jesu Christi Eigentum bin. Und dann folgen weitere Ausführungen. Ich wiederhole: Die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele, beides im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines treuen Heilandes Jesu Christi Eigentum bin. Wir kommen zum Schluss. Wir haben in der Einleitung von Kurt das Zeugnis über Pauls Leben gehört. Die Probleme in seiner Kindheit und Jugendzeit trieben ihn in die Verzweiflung. Beinahe hätte er den Kampf aufgegeben. Doch dann traf er Tobias, der ihm von der lebendigen Hoffnung erzählte und ihn an die Quelle dieser Hoffnung führte, nämlich zu Jesus Christus und zu seinem Wort. Paul traf die richtige Entscheidung. Er stellte sich unter die Herrschaft Jesu Christi. Er wurde ein Makarios. Äußerlich änderte sich bei ihm erstmal wenig, manches nach und nach. Aber innerlich war er nun mit der Quelle der Hoffnung verbunden. Diese Quelle der Freude, der Zufriedenheit. Sein Leben gewann dadurch eine neue Perspektive. Diese lebendige Hoffnung dürfen wir auch weitertragen. Nicht nur von der Kanzel, vor allem geschieht das in unseren alltäglichen Beziehungen. Viele Menschen suchen verzweifelt nach Hoffnung. Kennst du solche? Nutze die Chance und bringe sie zu der Quelle, zu Jesus Christus, zu seinem Wort, dort, wo wahre Hoffnung zu finden ist. Kennst du keine? Dann bete doch dafür, dass Gott dir solche Menschen zeigt und euch zusammenführt. Glückselig ist, wer Gott findet, selbst wenn er leiden muss. Sein Lohn wird groß sein im Himmel. Lasst uns beten. Jesus Christus, in dir finden wir das wahre Glück. Wir danken dir dafür. Du willst unser Herz mit Freude, mit Frieden, mit Zufriedenheit erfüllen. Danke, dass du uns nie allein lässt. Mache uns fähig, Schwierigkeiten und auch schwierige Umstände zu ertragen. Und mache du uns zu Hoffnungsträgern für andere Menschen. Amen.